Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Wir kommen in einer Folge, die so chaotisch, kreativ, bunt und ehrlich sein soll, wie unser Kopf das ist. Denn ich spreche heute zum allerersten Mal öffentlich über ADHS mit jemandem, der mir ganz, 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 ganz wichtig ist. Ich bin Elena Schirm und mit mir ist eine meiner Lieblingspersonen. Sie ist Frau, sie ist Fernsehmoderatorin, sie ist eine meiner engsten Freundinnen und eine ganz, ganz große Inspiration, beruflich und privat, Ariane Alter.
Und hallo.
Hallo. Und Ariane und ich haben was gemeinsam. Wir beide wurden erst spät mit ADHS diagnostiziert. Und was das für unser Leben bedeutet und was das mit uns gemacht hat oder wie es diesen Weg zu uns selbst, darum geht es ja in diesem Podcast, beeinflusst hat, darüber möchte ich heute mit Ari sprechen. Und wir reden auch darüber, warum ADHS bei Frauen erst so spät oft erkannt wird. Dass es nicht nur eine kleine Zappel-Philipp-Krankheit bei Jungs ist. Und welche kreativen Vorteile dieses Thema hat, was keine Krankheit ist, sondern einfach eine diversere Form der Köpfchen. So, ich wünsche mir ganz viele Aha-Momente und würde sagen, wir gehen rein. Aber bevor wir loslegen, gibt es noch einen kleinen Disclaimer. Der Podcast basiert auf unseren persönlichen Empfindungen, auf unseren persönlichen Erfahrungen mit dem Thema ADHS und der ersetzt keine medizinische oder therapeutische Beratung. Und wenn du jetzt denkst, du könntest ADHS haben oder den Verdacht hast, dass irgendwas nicht ganz so läuft, wie du denkst, dass es laufen sollte, dann bist du genau hier richtig. Aber wende dich trotzdem bitte an Fachleute oder Therapeutinnen. So, lass uns direkt halt reinstarten. Wie würdest du ADHS beschreiben?
Ja, das ist ja so eine Sache immer, ne? Weil ADHS ist wie eine Frisur. Das ist irgendwie bei jedem anders und dein ADHS ist bei mir anders, selbst wenn wir den gleichen Longbob haben. Deswegen ist es ganz individuell, glaube ich. Aber mein ADHS ist ein bisschen wie eine Bank oder die Wirtschaft. Wenn ich keine Kohle bekomme, dann mache ich den Job nicht, Leute. Und so ist mein Hirn auch. Wenn ich kein Dopamin bekomme, dann mache ich den Job nicht. Und ich sag, beim Feudeln und beim Stopfwischen, da kriege ich sehr, sehr, sehr wenig Dopamin. Das sage ich, nee, bitte nicht. Aber bei kreativen Sachen, ja, bei Sachen, die mir liegen, du, da hau ich dich mit Kohle voll. Und so fühlt es sich dann auch an, als ob dir jemand, der sehr viel Budget hat, sagt, ey, ich mache alles möglich. Ich gebe dir Kohle bis zum geht nicht mehr. Was brauchst du? Brauchst du Kameras? Brauchst du einen Steiger? Wir können einen Wetterballon steigen lassen, um dass das eine richtig gute Fahrt wird. Du. Brauchst du Pferde? Wir könnten Pferde. Brauchst du nur für den Hintergrund? Können wir alles möglich machen. Und dann feuert es plötzlich, ne? Weil du denkst, oh, ich kann das Projekt machen, was ich möchte. Zack, 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 zack. Wenn dann aber jemand sagt, fürs Putzen möchtest du Geld haben. Also dafür haben wir überhaupt nichts übrig. Ja, dann sagt mein Hirn, ja, alles klar, dann mache ich es halt nicht. Und so ist es ein bisschen.
Fühle ich. Bei mir würde ich es beschreiben, das ist, als hätte ich einen Ferrari-Motor, aber Bremsen für ein Fahrrad. Ja. Also wenn ich irgendwie bei einem Ding, wenn ich total begeistert bin und ich meine, man kennt ja ADHS, ist ja so in der offiziellen Definition, bedeuten diese vier Buchstaben ja eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Wir reden bewusst, es ist keine Krankheit, es ist eine Störung. Und was da passiert, wenn man mit der Ferrari-Motor irgendwie durchdreht, so, es ist einfach eine Fehlregulation von Dopamin und von Noradrenalin. Da fehlen kleine Informationen, die sagen, hallo, wir müssten vielleicht jetzt bremsen. Hallo, oder wir müssen jetzt Gas geben, warte mal. Und so ein Teil, der mir sagt, nee, warte, ich fahre aber in diese Richtung. Und entweder stoppt dieser Teil nicht oder ich komme nicht in Tritt weil mich etwas einfach nicht interessiert. Und das ist so das Hauptding. Und es hat auf einmal, es hat so viel Sinn gemacht nach dieser Diagnose. Die habe ich 2023 habe ich die bekommen. Bei dir war es ein bisschen später, ne?
Genau, bei mir war es 2024. Mhm. Und das hängt ja auch miteinander zusammen. Dass das genau ein Jahr später. Wie lange braucht man denn für so eine Diagnose? Mhm, aha. Mhm. Aber da kommen wir sicherlich später noch drauf. Mhm.
Ja, es war, bei mir war es beziehungsweise meine Bekannte Martha, die kam damals zu mir und sagte auf einmal, ich hab diese Diagnose bekommen und es hat so viel Sinn gemacht und ich musste an dich denken. Und ich dachte so, nee. Also ich habe die Bulimie durch, ich habe die Essstörungsthematik durchgespielt. Ich habe so viele Dinge durch, von denen ich mir erzählt habe, ich habe jetzt das und das oder bei mir ist das und das das Thema. Und das wird ja auch oft bei ADHS vorgeworfen. Ach so, das ist jetzt in Mode. Ach so, jeder denkt jetzt, der nicht organisiert ist, er oder sie hat ADHS. Nein. So, Martha kam zu mir damals und hat mir das gesagt und sagte so, hier ist so ein Test, den kann ich auch gerne mal verlinken. Der dauert etwas länger. Und ich war so, nee, auf gar keinen Fall. Meine ich.
Gar keine Kapazitäten.
Alleine, wenn ich das schon höre, war schon der erste Teil der Diagnose wahrscheinlich. Und dann trug es sich so zu, dass ich auf dem Sofa lag an so einem Abend und war so, ach, guck ich mir doch mal. Nee. Ach, guck ich doch. So, dann habe ich diesen Test gemacht und war erstmal so, oh, ach so, das ist nicht normal. Ach so. Und habe mich dann immer weiter mit diesem Thema auseinandergesetzt und hatte dann das Glück, relativ zeitnah einen Termin zu bekommen. Aber trotzdem hat sich die komplette Diagnostik, du musst ja zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, du musst zum Neurologen oder zur Neurologin, das geht ja, du musst sehr viele Tests durchlaufen. Also eigentlich ironischerweise, die Menschen, die auf ADHS getestet werden, müssen genau das machen, was sie aufgrund der kapazitären Konstitution im Köpfchen vielleicht nicht immer so gut können. Das ist ja
viele Termine pünktlich sein. Ja. Das, also ich war ja am Ende dann in einer Praxis, die hat ja nur ADHSler. Und da dachte ich mir, sag mal, wie bescheuert kann man sein? Als Wirtschaftskonzept, da kommen doch ständig Leute zu spät, dann haben die das verplant. Also da dachte ich mir auch, dass ihr überhaupt hier von Montag bis Freitag irgendwas auf die Reihe kriegt bei euren Patientinnen.
Sie nehmen 55 Euro für verpasste Termine, musste ich zahlen. Also
so geht es mir am Ende.
Genau das ist es. Diese Diagnostik, also ich habe mich erst dafür geschämt. Deswegen, ich spreche auch gerade das erste Mal öffentlich außerhalb meines privaten Freundeskreises und Co. drüber, weil ich nicht diesen Stempel haben wollte. Ich wollte nicht den Stempel haben, ach, auf sie kann man sich nicht verlassen, auf sie ist nicht belastbar oder die kriegt die Sachen nicht hin oder sonst was, ne? Und deswegen habe ich da ganz lange nicht drüber gesprochen. So, ich habe den Zugang zu Medikation, nutze sie aber nicht regelmäßig. Wenn ich Sachen machen muss, wo ich merke, ey, das geht überhaupt nicht mit meinem Interessen und meinem Köpfchen. Interessen hört sich so an, als würde ich mir aussuchen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das mache ich einfach nicht. Mir fällt es einfach unfassbar schwer, stupide Aufgaben zu machen, die so repetitiv sind. Mir fällt es unglaublich schwer, so Excel-Listen, Themen zu pflegen und Steuern ist für mich nicht nur, deswegen meinen Eltern, beim Finanzamt für mich die Hölle. Nein, es ist, als würdest du mit einer Gießkanne auf eine trockene, futztrockene Erde Wasser schütten und es fließt einfach ab. Ich weiß nicht. Und ich schiebe das vor mir her. Rechnungen überweisen, ich schiebe das so vor mir. Zum Glück habe ich einen organisierten Partner an der Seite. Aber das soll es ja auch nicht. Ist ja auch nicht die Ich glaube, wir suchen uns deswegen, glaube ich, auch ein Gegenüber öfter.
Ich finde das einfach auch wahnsinnig sexy, wenn jemand organisiert ist, weil ich mir immer denke, oh, das ist so weit weg von mir. Wie kann der das? Das ist ja toll.
Ja, exakt. Und es war für mich, ich muss sagen, erst war es dieses kleine, ich schäme mich dafür. So, oh, ich hab da jetzt was sozusagen. Und auf der anderen Seite war es so ein Ausatmen, weil ein Teil in mir, der als Kind sich nie gesehen gefühlt hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich bei meiner Therapeutin während der Essstörung hatte, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich sehe die Welt anders, ich passe hier nicht rein. Und gerade so bei Mädchen, warum wird es so spät bei uns diagnostiziert? Weil wir viel besser lernen, dass wir uns maskieren können, dass wir reißen uns zusammen, wir können uns viel, viel besser anpassen oft als die Kleinen, als die Jungs sozusagen. Und das Er endet aber bei ganz vielen Frauen dadurch in Essstörungen, in Depressionen, in Panikattacken, in Angststörungen. Und das hat mir einfach so krass die Augen geöffnet, dass vielleicht auch so ein Teil meiner Essstörungsvergangenheit einfach ein Symptom war von einem unerkannten ADHS. Ich habe auf einmal verstanden, das ist ja in 70-80%, habe ich gestern noch recherchiert, der Fälle ist es vererbbar. Immer so, ich musste nicht lange überlegen, von welchem Elternteil ich es habe. Und ich habe aber so viel Frieden mit meiner Mama dadurch. Die wird bis heute noch sagen, ich nö. Und ich habe so viel Frieden gefunden, weil so viele Dinge, die mir als Kind irgendwie, oh Mann, die ist dann hier abgelenkt oder die merkt sich irgendwelche Sachen nicht oder so. Ich habe das
wie immer oft ich gehört habe, Ariane, bitte, wenn du wolltest, dann könntest du doch. Ja. Mach doch Mathe. Also ganz ehrlich, wenn du die einmal ansetzt. Und also ich verstehe das, wenn du das nicht, das System ADS nicht verstehst, dass du denkst, hey, aber die kann doch so viele Sachen, ne? Weil in der Schule gehst du ja auch manchmal in deinen Tunnel, wenn dich wirklich was interessiert. Ja. Und dann sehen schon LehrerInnen dann, ah ja, die ist super fleißig, wenn das ein oder andere Thema das angeht, aber in anderen nicht. Warum nicht? Das ist nicht normal oder sowas, ne? Oder sie kann das nicht. Und dann wurde ich angefleht, bitte, bitte, mach doch das. Du kannst es doch. Mach es doch einfach. Und ich saß da immer und dachte, nee, ich kann es nicht. So, und das ist so in meinem Kopf drin. Nein, ich kann es anscheinend nicht. Mhm. Wenn mir jemand gesagt hätte, entspann dich. Mathe ist zum Kotzen, sehe ich auch so. Manche lieben's, manche hassen's. Krieg the bare minimum irgendwie auf den Teller, weil ab 19, wenn du das Abi in der Tasche hast, machst du gar nichts mehr mit Mathe.
Nee, dann ist das Pythagoras, wurscht. Was soll das? Also ja, ich weiß, im Weltgeschehen hat seine Berechtigung und ich bin froh, wenn es Leute können. Aber es ist doch, darum geht's doch auch eigentlich, dass der eine oder die eine kann das, der oder die kann was anderes. Und zusammen können wir doch jeder oder jede, also was soll das im Schulsystem, frage ich mich immer. Also
so ein Scheiß.
Es hat so viel Sinn gemacht. Du musstest wahrscheinlich auch man muss Schulzeugnisse mitbringen.
Und ja, ja.
Meine Mutter hatte zum Glück noch welche und ich las die. Elena lenkt die Kinder im Unterricht ab. Dies, das. Und ich war keine schlechte Schülerin. Ich war einfach bei Dingen, die ich nicht konnte und wollte, die sind dann nämlich reingepresst worden sozusagen. Es ist so viel Wut bei mir gewesen in der Schulzeit fürs Lernen und für diese ganzen Dinge. Und dann hatte ich bei anderen einen Hyperfokus, nennt es sich ja, wenn wir uns in irgendwas reinfräsen können. Das ist ja das Schöne und da kommen wir zu einem Vorteil direkt vom ADHS haben. Wenn uns etwas begeistert, wir fräsen uns rein wie die Irren.
Ja, also da das, ich bin ja Mutter quasi. Quasi, nee, es ist einfach so. Und als ich dann diese Zeugnisse von mir las, dachte ich, da springt mir das Messer in der Tasche auf. Mhm. Das jetzt nochmal als erwachsene Frau zu sehen, die jetzt öfter im Kontakt ist mit, was ist eigentlich gut für mein Kind, ne? Und dann wie eine Löwin da reingeht in die Diskussion. Mhm. Und so dachte ich, als ich das gelesen habe, krass, da wäre ich für mich reingegangen, hätte ich nur verstanden, was das bedeutet. Da stand drin, Ariane bereichert den Unterricht. Ariane fällt es schwer, aufmerksam zu bleiben, wenn im Unterricht ein Thema behandelt wird, das sie nicht interessiert. Jedoch, wenn sie ein Thema interessiert, dann bereichert sie Ariane mit sehr klugen und tiefen Gedanken. Ich dachte, was? Die Ariane wagt es, menschliche Interessen vorzuweisen und man merkt an ihrem Verhalten, dass das nicht alles für sie die gleiche, egale Suppe ist. Die setzt sich nicht da hinten hin, guckt tot in die Klasse rein und meldet sich dreimal in der Stunde. Na, was ist denn hier wohl los? Mhm. Ich dachte, ja natürlich, was glaubt ihr denn, wie so ein Kind oder wie jemand ist, dass das die Basis ist, ja, gerne überall gleiches Interesse zeigen. Ich verstehe, dass ADHSler Leute ablenken. Ich verstehe, dass wenn du 30 Kinder vor der Klasse hast und oder in der Klasse hast und da deinen Stoff in einem Jahr durchbringen musst, dass es super anstrengend ist. Und wenn dann die kleine Ariane hinten macht, dann ist es einfach echt blöd für alle. Verstehe ich. Ja. Ja? Aber ich verstehe nicht, wann wir auf den Trichter gekommen sind, dass Kinder wie kleine Soldaten in der Klasse sitzen sollen, den Rand halten sollen, überall am besten eine 2, kann mal eine 3 sein, am besten auch hier und da eine 1. Und alles, was davon abweicht, ist irgendwie eigenartig.
Genau. Alles,
Wer
was
hat das denn sich überlegt?
Was nicht normal ist, was nicht normal
genau.
ist. Ich habe einen Podcast gehört, den verlinke ich auch in den Shownotes. Der war, glaube ich, bei Stefanie Stahl in ihrem Podcast. Da war jemand, war ein Arzt, der sich mit ADHS schon lange auseinandersetzt. Und der hat was Schönes gesagt. In einer Gesellschaft, die wie unsere sozialisiert ist oder funktioniert, ein patriarchales System, System, wo wir eher wie FabrikarbeiterInnen 9-to-5 arbeiten und irgendwie alle irgendwie gleich sein sollen, wie eine Norm haben, von der Sachen abweichen, ist es eine vermeintliche Krankheit. Auch wenn es nur eine neurobiologische Störung ist in dem Fall. Es wird hier als abnormal gesehen. In einem Stamm in Papua-Neuguinea zum Beispiel, da sind das die Stammesschlausten, weil das ADHSlerinnen haben etwas, und ich will gar nicht mal nur es auf ADHSlerin münzen, sondern wenn wir über etwas sprechen wie Neurodiversität, dann ist das ein Spektrum, genauso wie ADHS ein Spektrum ist. Wie du schon sagtest, der eine, die andere hat einen Bob oder eine Kurzhaarfrisur, whatever, ne? Und die Schattierungen sind einfach nur anders. Genauso bei Autismus. Es gibt sogar, das nennt eine Freundin von mir, hat ist da Teil an dem Spektrum, und ADHD, also Autismus und ADHS gehen oftmals Hand in Hand. Und das ist ein Wahnsinn, was passiert, wenn wir diese ganzen Antennen, das ist ja auch das, was bei ADHS oft der Fall ist. Wir haben ganz krasse, feine Antennen für Assoziationsketten und wir kriegen Ideen rein, und auf die vielleicht manch andere nicht kommen. Nicht, weil sie döver sind, sondern das ist Fluch und Segen zugleich. Wir nehmen viel mehr Dinge wahr, aber wir müssen auch viel mehr damit umgehen, dass wir diese Dinge wahrnehmen. Und in diesem Stamm in Papua-Neuguinea, da wären das diejenigen, die sagen würden, oh, warte mal, hier brennt die Hütte oder was auch immer. Hä, hier, habt ihr mal das und das kombiniert dagegen, um das und das und das zu machen? Und alle sagen, oh, stimmt. So, das sind oft Situationen. Deswegen sind ADHSlerinnen unglaublich gute Crisis-Manager oder Managerinnen. Ich habe das damals in der Zeit, als ich noch bei The Voice war, da mit dieser Live-Show-Zeit. Immer wenn Live-Show war, ich dachte, was denn die hier denn alle so aus? Wie die Hühner ohne Kopf rennen sie alle rum, sozusagen. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich stupide Listen im Nachgang machen musste oder davor. In einer Live-Show-Sache oder auch jetzt in meinem Job, weil ich habe ja viel so mit emotionalen Ausbrüchen oder Themen zu tun als Coach und Beraterin für persönliche Themen, ist es ja so ganz, es sind ja oft Krisen. So. Okay. In den Momenten bin ich sharp, bin ich bei der Sache. So,
ja.
Und das ist es, kennst du das auch?
Weil viele ja das auch von uns nicht denken. Mhm. Ah, die ist immer so, ja, dann, wenn es jetzt kriselt, dann bricht die zusammen. Was ist denn, was kommt denn wohl nach, dann kommt Gekreische oder was? Und nach, um es nochmal zu machen, kommt ein, wir setzen uns jetzt alle mal hin, niemand ist gestorben, wir bleiben alle mal ganz ruhig. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Finden wir das wirklich tatsächlich so schlimm? Nein. Was können wir da tun, um dass das nicht eintritt? Alles klar. Jetzt nehmen wir uns alle mal an die Hand. Atmen mal durch. Jetzt macht jeder seine Arbeit. Und dann wird irgendwann 18 Uhr sein. Und dann ist das hier vorbei. Und dann werden wir uns in den Arm liegen und alles wird cool sein. Margot, bitte bleib ruhig. So. Und das ist nach totaler Action. Und das fand ich selber auch total faszinierend. Und das habe ich an mir oft nicht verstanden, warum ich in Krisensituationen super resilient und sehr ruhig werde und nicht panisch, komischerweise. Obwohl ich ausrasten kann, wenn ich was im Internet in eine Maske eintrage.
Oh Gott.
Und
oh Gott.
Bitte geben Sie Ihre Steuernummer an. Dann muss gar nichts zusammenbrechen. Jeder hätte jetzt gedacht, ja, Jan, aber ich reg mich auch voll auf, wenn ich, wenn die Maske dreimal zusammenbricht und so alles nochmal eintragen muss. Nein, bei mir fängt das schon an. Bitte geben Sie Ihre Steuernummer ein. Wo ist meine Steuernummer? Wo ist denn jetzt der Brief?
Ja.
Dann sagst du von außen, hä? Hast du Briefe von deiner Steuerberaterin? Ja, wo und wenn wie? Genau. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Kiste, da ist alles drin. Aber alles. Ja. Da muss ich alles durch. Nee. Möchte ich nicht. Und dann ist mein Geist ein bisschen wie so ein Brett. Kennt ihr das? Es ist meistens ein Glücksspiel. Unten sind dann so kleine Kästchen von 1 bis 5. Oben hast du einen Ball und in der Mitte sind ganz viele Nägel. Und jetzt ist die Frage, du packst oben einen Ball rein, dann ping, 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 pong, pong, ping, ping, pong, pong. Irgendwann landet dieser Ball in irgendeinem Kästchen. Aber du kannst gar nicht sagen, wo, wo es passiert so. Und eigentlich denke ich, Nagel 1, ja. Und jetzt muss ich zu, was weiß ich, Kästchen 3, ja, genau gerade unter dem Ball eigentlich. Und dann kommt sowas wie Steuererklärung. Ding, Nagel 5, knall. Knallt es bei mir nach 5 Reihen. Und ich denke mir, nee, Abbruch, danke, mache ich nicht. Oh, Instagram.
Es
Ja.
ist wirklich, es gibt mir halt auch kein, es gibt mir in der Form kein Dopamin. Jetzt könnte man natürlich sagen, als neurotypischer Mensch, das sind ja oft die Menschen, die so bezeichnet werden, die nicht an diesem Spektrum sich verorten. Ja, das ist ja jetzt easy zu sagen. Ach ja, diese Aufgaben, die machen mir auch nicht Spaß. Die machen mir auch nicht Spaß.
Ja,
Mach doch einfach.
stellt den
Ja, und
Rand, ihr habt keine Ahnung.
gleichzeitig, es gibt diese schöne, ich habe die mal aufgeschnappt, schöne Löffeltheorie nennt es sich. So, jeder Mensch hat gleich viele Löffel, wenn er oder sie morgens aufwacht. Und ich sage jetzt mal, ich fantasiere jetzt mal, das sind 10. So. Neurotypische Menschen machen sich fertig, ist vielleicht ein Löffel weg. Gehen aus dem Haus zur Arbeit, aber dann haben die erste Hälfte des Arbeitstages, zweiter Löffel weg. So, dann geht das so weiter bis zum Abend. Und meistens sind die ganzen Löffel nicht komplett weg. So, Menschen mit ADHS stehen auf. Erster Löffel
Bleib
irgendwie weg. Was wollte ich eigentlich? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das ist ein bisschen Sitcom-esque, das Ganze. So, ich mache auch manchmal die unsinnigsten Sachen, wenn ich weiß, etwas ist zeitkritisch. So, ich muss losgehen. Ich habe ein bisschen
Ja.
Zeitblindness manchmal. Dann könnte man, hat eine Freundin mal zu mir gesagt, deren Partner auch ADHS hat. Sie meinte, also ich gehe als erstes dann duschen und mache mich fertig, weil das ist die Grundlage dafür, dass ich rausgehe. Duschen, Zähne putzen, so. Ich gehe erstmal runter, dann mache ich das Teewasser an. Gut, dann ist das Teewasser heiß, habe ich aber den Tee nicht eingeschüttet, weil mir ist auf dem Weg ein Buch aufgefallen im Regal. Oh, warte mal, Astrologie. Oh, jetzt ziehe ich noch eine Tarotkarte. Okay. Instagram.
Ping,
Ah, okay. So, ach ja, Teewasser. Teewasser wieder heiß machen. So, dann den Tee gemacht, irgendwo hinstellen. Der ist nicht getrunken, wenn ich aus der Haustür gehe. Das ist nämlich auch so eine Angewohnheit. Ich trinke selten heißen Tee. Oder irgendwas aus, weil ich es vergesse auf dem Weg. Während ich
dann
aber
kommt
mit.
noch der organisierte Partner. Sag mal, hast du daran gedacht, deine Päckchen da mal abzugeben? Weil langsam wird es ein bisschen knapp. Ja, muss ich noch ausdrucken. Stimmt, mache ich jetzt. Wo du denkst, kannst du doch
Meiner
auch am Abend machen, oder?
hat sich aufgehört, wir haben jetzt die Policy hier zu Hause, keine Warum-Fragen. Weil er einfach die einzige Antwort, die ich auf sowas geben kann,
Sehr gut.
ist aus Gründen.
Ja.
So, oder mir, ich
Ja.
muss auch Sachen sehen. Das heißt ja nicht gleich, es ist ja so viel Gleichzeitigkeit in diesem Thema drin. Wir kriegen ja gleichzeitig super viele Dinge hin. Ich würde uns jetzt nicht als irgendwelche gescheiterten Existenzen bezeichnen oder würde jetzt denken, oh, die kriegen überhaupt nichts irgendwie gebacken. Ich muss mich für Dinge interessieren. Als mein Freund mal gesehen hat, wie on point ich bei
Ja.
Dingen bin, die mich richtig interessieren oder bei den spirituellen Sachen, bei den Coaching. Also, ja. Aber das kann ich auch. So ist es nicht. Es geht wirklich um manche Dinge, wo diese kleinen Neurotransmitter als Botenstoffe nicht funktionieren und das Dopamin auslösen, sozusagen.
Gerade vor 12 Stunden, ja, bei mir ist jetzt morgens und am Abend. Also mein Mann fährt heute 2 Wochen, was für unsere kleine Tochter echt lange ist, weg aus Gründen, ja. Und ich dachte, ah, oh nee, also ich habe sie von der Kita abgeholt und lief nur auf der Straße und dachte, irgendwas stört mich dabei. Wir machen es so, jeden Tag, an dem sie, wie ein Adventskalender, an jedem Tag, an dem sie ohne ihren Vater quasi morgens aufwacht, kann sie ein Geschenk rausholen. Das konnotiert das alles positiv. Es gibt auch Studien dazu bezüglich eines Umzuges, ne, dass man neue Situationen positiv konnotieren soll, mit Geschenken vielleicht sogar. Und deswegen ist das, falls irgendwer jetzt sagt, jetzt knall das Kind doch nicht mit Geschenken voll, da ist es ganz gut. So. Auf jeden Fall. Genau, dachte ich mir, alles klar, ich gehe jetzt hier noch in den Supermarkt, hol irgendwas. Habe ich irgendwas geholt, so dass sie es nicht merkt. Muss auch erst mal hinkriegen. So, dann kam ich nach Hause und er war dann da, alles klar, lass uns mal was machen. Genau. Dann in einer unbeobachteten Situation habe ich ihm gesagt, ich habe übrigens Geschenke gekauft. Die Tüte gibst du ihr dann und sagst Adventskalender, bla bla. Er guckt mich an und ja, okay. Er hat das Kind zum Bett gebracht. Das geht bei uns sehr schnell. 10 Minuten später kommt er raus. Da ist eine riesige Tüte voller liebevoll eingesteckter packt er kleiner Sachen, alles schon vorbereitet und wunderschön zusammengemacht und so bla bla. Und er guckt das an und meint, das ist ja wunderschön. Und dann sage ich, ich brauche noch Fotos von dir. Wir haben so eine kleine Polaroid-Kamera mit Papier. Mach mal Grimassen und dann packe ich die noch auf die Geschenke rauf, dass sie jeden Tag ihren Vater schön in einer lustigen Sache sieht. Und das hat 20 Minuten gedauert. Und er meinte, Punkt 1, ich wäre nicht drauf gekommen. Punkt 2, wann mache ich das? Ja, wenn du halt auf dem Weg bist, nebenbei. Und warum ist das jetzt schon fertig und ne, so durchdacht? Und ich denke mir aber, es ist fertig, weil wenn man das im Kopf hat, zack, 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 zack und durchdacht, das kommt doch einfach so. Ja. Dann meinte, das kommt nicht so. Aber bei uns kommt das einfach so. Blub, 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 blub.
Das ist die bubbly Kreativität und ich habe bei Spotify beim All Music Friday letztes Jahr, da habe ich mich eingesetzt dafür, dass wir ein Neurodiversitätspanel haben für die, also der All Music Friday ist eine große Konferenz oder Versammlung und mit Workshops und allem gewesen für die Musikbranche und da war so das Who is Who der Musikbranche sozusagen und dieser Panel Talk über das Thema ADHS, der hat so viel Zuspruch bekommen. Da haben so viele Menschen, gerade so in der Branche, in der wir uns bewegen, in dem Showbusiness, im künstlerischen Bereich, im Kreativtätigen. Mich würde eine Studie interessieren, wie viele Menschen entweder ADHS oder Autismus, neurodivers sind in dem Fall, weil ich manchmal das Gefühl habe, KünstlerInnen sind oft dazu da und ich zähle jeden Menschen, der etwas kreiert, kreativ schafft als Künstler oder als Künstlerin. Und wir sind dazu da, Menschen aus einer Box heraus zu inspirieren. Das ist die Kunst schon immer gewesen. Wieso packt das System diese Menschen in die Box und sagt die ganze Zeit, sei bitte so, dass du in die Box passt. Aber nee, schön finden wir auch, wenn wir mal irgendwie inspiriert sind. Und das geht irgendwie so ein bisschen...
Weil das alles aus der Zeit aus Preußen kommt. Und Preußen ist ja sehr bekannt für das wahnsinnig gute Militär gewesen. Ich sag da... In Regionen in Bayern und Österreich profitieren wir immer noch von diesem Ruf, wo man sich auch denkt, was ist los. Aber naja, und da ist übrigens auch also die Ausläufer des Preußentums und ich glaube, die Ausläufer des Preußentums waren quasi die Geburtsstätte unseres Schulsystems. Ne? Und es geht tatsächlich darum, lasst uns Soldaten oder Arbeiter oder stumme Frauen produzieren. Und das machen wir am besten, indem wir das so gleichgeschaltet wie möglich machen, um allen klarzumachen, entweder du spielst hier nach unserer Pfeife oder du bist raus und kein Mensch will draußen sein.
Das ist ja eine urarchaische Angst. Wir wollen ja nicht unseren Tribe verlieren, weil sonst kommt der Säbelzahntiger.
Und das ist natürlich schwierig. Apropos Säbelzahntiger, der Arzt, den du angesprochen hast, der sich seit Jahren mit ADHS beschäftigt, ich meine, es sind jetzt 20 Jahre, ist auch der führende Mensch bei der Charité für ADHS. Und der hat gesagt, er war auf Safari, so viel zu ADHS-Lern. Also es gibt zwei Geschichten. Die eine, finde ich, ist schön im Heute und man versteht, ach so funktioniert das. Und die andere ist im Tierreich und ist die Grundlage eines großen Tattoos auf meinem Arm. Also erstmal die erste. Er war auf Safari in irgendeinem Land in Afrika und da waren Ranger und die sind dann da rumgestopft und wollten nun wilde Tiere sehen und der Ranger ist dann mit seiner Gruppe unterwegs und macht große Augen und sagt, oh, da ist er. Lass uns mal rangehen. So. Und alle schon, was? Das ist ja aufregend, was soll denn da sein? Und plötzlich blieben sie stehen und er guckte in die Gruppe und keiner hat sich gewundert und dann meinte er, naja, aber jetzt seht ihr ja schon was. Und dieser Arzt sagte, ich habe mich wirklich konzentriert. Ich wusste, irgendwo ist was. Ich habe mich wirklich konzentriert. Ich habe nichts erspäht. Und dann merkte er das, der Ranger, und meinte, der Leopard, der 10 Meter vor uns im Gras sitzt, seht ihr den nicht? Und dann meinte er, das ist ADHS. Und deswegen ist es so wichtig. Die sind so sensibel, dass die kleinste Rümpfung des Leopardennäschens sehen. Und das ist natürlich in einer Population eine super Sache, wenn du in der Savanne sitzt und jemand das Hirn dafür hat, zu sehen, Leute, 10 Meter weiter ist ein Leopard. Ich glaube, wir sollten Maßnahmen einleiten. Und er meinte, und deswegen ist das eigentlich total natürlich, ADS zu haben, sozusagen, in der Population oder in deiner Gruppe. Und so gesehen denke ich mir immer, wieso reden wir denn von Störung? Punkt eins. Und wieso reden wir von Aufmerksamkeitsstörung? Wenn ich in meinem scheiß Hole bin, dann bist du als neurotypischer Mensch mir weit unterlegen in meiner Aufmerksamkeit. Ja. Wie oft ich an Bildern sitze bis 5 Uhr morgens und denke, oh, wenn ich irgendwie ein Leben am morgigen Tag haben möchte, dann muss ich jetzt ins Bett gehen. Ich könnte noch 3 Stunden weitermachen und ich habe schon 8 Stunden überzogen. So, das ist, was heißt denn hier? Störung. Also, naja. Gut, und die andere Geschichte ist, und das ist, finde ich, das, deswegen habe ich einen halben Affen auf dem Arm. Und zwar gab es ja mal den Hurricane Katrina. Und war ja sehr verheerend. Und in diesem Krisengebiet gab es auch eine Affenpopulation. Und die wurde von ForscherInnen später weit, weit weg, aber im sicheren Kreis dann wieder gefunden. Exakt diese Affenpopulation. Haben die sich gefragt, hä? Die müssen doch alle tot sein. Wieso sind die denn jetzt hier? Und dann haben die an denen geforscht und dann haben die rausgefunden, dass die kurz vorm Hurricane Katrina umgezogen sind sozusagen, weil ein Teil dieser Affenpopulation ADS hat und so sensibel gegenüber dem Wetter war, dass sie gespürt haben, nicht cool, nicht cool, wir müssen gehen. Und weil in diesen Gruppen einfach ADS oder respektieren wird, wurde gesagt, alles klar, ihr seid so sensibel, wir glauben euch. Und dann ist diese ganze Gruppe umgezogen, mehrere Tage, bis diese ADS-Affen gesagt haben, alles klar, ADS-Affen, die sind einfach nur anders. Die würden ja nicht sagen, ach so, ja, wir sind übrigens die ADS-Affen, sondern die würden sagen, ja, das ist hier die Security-Group hier. Und dann haben die sich niedergelassen und die haben alle überlebt. Und deswegen ist ADS, glaube ich, etwas Gutes, nur halt nicht in unserem System.
Ja. Es kommt wirklich so, so dolle auf dieses System an, weil was kriegt man mit in der Schule? So jetzt als Erwachsene, ich kann jetzt so, nachdem ich jetzt mich irgendwie 2 Jahre schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe, für mich einen Weg gefunden habe, ich habe mich ganz viel educated, also ganz viel Wissen darüber, da gibt es tolle Instagram-Accounts, die sehr viel auch wissenschaftlich basierte Sachen liefern, die verlinke ich auch in den Shownotes. Ich habe mich so viel annehmen gelernt und ich habe die Sachen annehmen. Und ich bin aber auch noch mehr seismografischer geworden dafür, was im System nicht funktioniert. Und das ist ja auch sowas, was man auf der emotionalen Ebene bei ADHS oft erlebt, dieser Unwillen, Regeln zu folgen, die keinen Sinn machen. Also es ist ja nicht nur dieses
Rebellische.
Ich habe immer gedacht, das ist, weil ich rebellisch bin. Das ist vielleicht astrologisch mein Wassermann-Aszendent, der gerne Systeme sprengt und nicht irgendwie sich gerne anpasst. Nee, ich kann Regeln folgen, ich kann Sachen folgen, aber die müssen Sinn machen. Und wenn etwas für mich zu kompliziert ist, nicht weil ich dem von der Ratio nicht gewachsen bin, weil ich einfach denke, und das passiert in der deutschen Bürokratie sehr, sehr oft, wo ich so denke, warum machen wir das einfach so kompliziert alles? Warum ist es so kompliziert? Und es klar, natürlich, ich habe jetzt kein Allheilmittel und kann nicht als einzelne Person Schnips machen und sagen, wisst ihr was, deutscher Staat, nimmt mich doch mal als Beraterin, ich mache euch den Bums. Das kann ich auch nicht. Ja. Aber ich finde, wir sollten Menschen, die eben anders ticken, egal wie, viel öfter mal in die beratende Position stecken, statt zu sagen, du bist anders, du wirst jetzt erstmal entweder mit Medikation hier stillgestellt, weil das merke ich schon, diesen Unterschied, wenn ich die Medikation drin habe. Ich bin nicht mehr so bubbly. Ich bin zwar total fokussiert, ich kann durcharbeiten wie sonst was, aber ich verliere so das, was mich ausmacht. Und das ist für mich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ich will nicht Medikamente nehmen müssen, um irgendwie den Job hinzukriegen oder sonst was. Das funktioniert für mich nicht.
Tatsächlich, mein Partner hat mir das gar nicht so direkt gesagt. Aber wann war das denn? Genau. Also, es ist so, ich habe ADS und bin nach Amerika für ein Jahr jetzt gezogen und das habe Medikamente und das sind ja, das fällt ja unter die Betäubungsmittel. Und deswegen musst du zum Amt gehen und dir das bescheinigen lassen, dass du ADS hast, dass du dafür ein Rezept hast und dass du damit deine Medikamente mitnehmen kannst. Und ich habe mir schon gedacht, und das ist auch ein Teil von mir, und da war ich auch ganz entspannt, das werde ich nicht tun. Ich werde Punkt 1 das nicht anfangen, weil ich werde es eh nicht zu Ende bringen. Punkt 2, so wichtig ist es mir eh nicht. Und das habe ich dann erzählt und dann meinte ich, ja, die werde ich wahrscheinlich hier lassen oder ich hole mir da einen Arzt oder sowas. Aber ich habe keinen Bock, jetzt zu Ämtern zu rennen wegen so einer kleinen Packung und
Ja.
so. Und er meinte, oh, das, ja, das finde ich ja schön. Dann meinte ich, bitte? Ja, ich, also, das, du machst das, wie du das möchtest. Aber ich finde, wenn du die nicht hast, mag ich dich ein bisschen lieber, weil du dann so bist, wie du bist. Und dann meinte ich, ach krass, wie bin ich denn, wenn ich die nehme? Du bist viel kühler, du bist viel weniger empathisch und du bist ja eine der empathischsten Frauen, die ich kenne. Und deswegen fehlt mir das dann schon. Und ich finde auch, weil du so blubberig und so empathisch und so liebevoll bist, habe ich dann, finde ich das auch immer nicht gut, wenn du dann mit dem Kind zusammen bist, weil ich mir denke, Mann, die hat so eine empathische Mutter und dann eben nicht. Und das finde ich, deswegen finde ich das ganz schön, dass diese Tabletten nicht mitkommen. Und tatsächlich habe ich mal eine Podcast-Folge aufgenommen und bin ins Studio und meinte, so Leute, ich habe jetzt die Medikamente, ich habe die jetzt drin. Guckt mal drauf, ne, ob was sich geändert hat. So. Und genau, und dann kam mein Kollege Kevin rein, übrigens auch ADS. Und
Das ist ja auch ganz kurz eingeworfen, eine Sache, wenn du vermutest, es zu haben oder FreundInnen im Umfeld hast, meistens birds of the same
alle
feather stick together.
stick together, aber
Man wired gleich,
ja.
man findet sich in diesem Leben. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du es dir vielleicht mal angucken darfst.
Genau, und da kann man gar nicht mal weiter reden, so wie es ja bei mir auch gewesen ist. Ich kam mir nur auf den Trichter, weil eine gute Freundin von mir, Elena Schirm, in meinem Auto saß und sagte, sag mal, ich mache jetzt hier so eine Diagnose. Ich wollte mal fragen, ob du auch, da dachte ich, sie haben doch kein ADHS, bist du bescheuert? Du hast, was? Ach so, ja, dann muss ich vielleicht, du? Ja, und wir sind ja ziemlich ähnlich. Ach so, ja, dann, cool, ja, okay. So war es. Naja, also Kevin kam ein bisschen später und hat das erste nicht gehört und dann fingen wir an. Ja. Und dann ist der Podcast durchgelaufen und am Ende habe ich ihm auch nochmal gesagt, sag mal, ist dir was aufgefallen? Und dann meinte er, ach so, ja, das macht natürlich alles sehr viel Sinn. Er meinte, also Punkt 1, ich kam in den Raum und dachte mir schon, irgendwas ist anders. Kleiner Einschub. Bevor wir begannen, habe ich es krass an mir gemerkt. Und zwar haben wir die Mikros hin und her geschoben und der Techniker, der super nette Axel, ja, der super nette, ich liebe Axel, hat gesagt, so übrigens, wenn der Gast und so, bla bla bla, dann machst du so und so. Ja, okay. Und ich habe mir aber währenddessen den Text im Konzept durchgelesen. Und sonst, Axel steht neben mir, sonst hätte ich sofort hochgeguckt. Axel, wie geht es dir? Geht's dir gut? Mensch, gut siehst du aus. Was möchtest du mir sagen? Mit dem Mikro? Naja, klar, mal, wenn du das sagst, mache ich das doch sofort, du kleiner Profi, du. So, und dann wäre das witzig gewesen und dann hätten wir uns alle gut verstanden. Alles cool. Axel steht neben mir, ich gucke aufs Konzept und denke mir, siehst du nicht, dass ich gerade lese? Wo ich mir denke, und ich habe meinen Gedanken gehört und dachte, Ariane, bist du bescheuert? Dieser Mann, dieser nette Mann, mit dem du dich seit Jahren super verstehst, sieht natürlich, dass du wahrscheinlich was liest, aber will dir sagen, was hier mit dem Mikro los ist. Was geht denn bei dir ab? So, also so eine Dinger kommen dann. Naja. Und genau, dann
Ich habe mehr
wieder zum
Ängste.
Ende.
Bei mir, ich habe mehr Ängste. Bei mir kommen mehr Sorgen, die ich mir mache, hoch.
Ach, krass.
Ja. Finde ich
Ja,
interessant.
genau,
Mal zu beobachten.
habe ich nicht bei mir beobachtet, aber ja, man wird auf jeden Fall Anlass. So. Vielleicht fehlen Resilienz dann, ne? Und dann, wer weiß, aber wir sind keine Ärztin. So, und dann hat Kevin kurz zusammengefasst. Also, der Podcast lief ja wahnsinnig schnell durch, weil du krass am Konzept geblieben bist. Also da war ja zack, 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 das war ja strukturiert bis dort hinaus. Wahnsinn. Hatte es den Ariane-Charme, den wir kennen, weil dir irgendeine Geschichte aus deinem Leben einfällt oder dir eine tolle Metapher eingefallen ist oder wir unsere USPs sozusagen ausgepackt haben? Sicherlich nicht.
Glaube ich
Das
sofort.
Konzept, das hätte jeder andere auch durchlesen können. Und was diesen Podcast ausmacht, Ariane, sind deine kleinen Geschichten. Und da wollte ich dich fragen, möchtest du das jetzt immer? Möchtest du das immer oder war das nur ein Test? Weil ich fände es schon cool, wenn wir bleiben, wie wir sind und so. Und das ist das Gute, an ADHS. Das habe ich auch diesem Arzt gesagt. Na klar, bin ich echt schlecht in meiner Steuererklärung, deswegen habe ich auch eine Steuererklärung. Gibt's ja alles Lösungen übrigens, ne? Und natürlich hasse ich Aufräumen und deswegen hängt die Scheiße 3, 4 Tage einfach in der Bude. So.
Ich habe aber auch so,
aber,
vielleicht ist aber auch das, was dir vielleicht auch hilft. Ich habe für mich erkannt, ich bin einfach prozessorientiert und nicht unbedingt ergebnisorientiert. Mein Partner ist ergebnisorientiert. Der fragt sich, wieso ist das noch nicht gemacht? So, ich denke mir, das ist gerade ein Prozess. Mein Prozess funktioniert nicht, also nicht so nonlinear. Seiner funktioniert total linear, kausal. Ja. Ich will B, dafür mache ich vorher A. Wenn C kommt, dann kommt C auf jeden Fall hinter B. So, und zack, zack, zack. So, bei mir ist dieser Prozess, ja, vielleicht starte ich bei A, gehe aber erstmal zu Z. Und das ist nicht, weil Sachen nicht gemacht werden. Ich habe einfach ein anderes Tempo, weil mein Prozess anders funktioniert. Aber auf diesem Weg von dem Prozess hab ich tolle Inspirationen, habe ich Sachen. Die wundersamsten Dinge sind in meinem Leben schon passiert, wenn ich nicht auf dem linearen Weg geblieben bin. So, und das ist für mich die Magie, diese Wege auch zu verlassen. Und deswegen.
Ja, mein ganzer Job ist im Prinzip ADS. Hm. Also, weil ich ja so bin, ne, und bei dir ist es ja genauso, weil ich so bin, haben wir diesen Job.
Ja.
Und wenn wir den jetzt wegkacheln mit unseren Medikamenten, und das ist jetzt hier kein neurotypisch Hirnblaming oder Shaming, dann hätten wir ja nicht den Job, den wir haben. Und wenn wir uns jetzt da quasi da vollknallen mit den Medikamenten, ja, dann wären wir echt gut, was weiß ich, in der Steuerberatung aufgehoben.
Ja.
Aber die ganze Zeit drauf. Muss man auch wahrscheinlich sehen.
Mehr im Orga-Bereich hinter der Bühne stehen. Das habe ich auch viele Jahre gemacht. Aber ich glaube, ich konnte das auch nur, weil mich dieses Thema Musikbranche, Showbusiness so interessiert hat. Und ich mit Menschen gearbeitet habe, die ähnlich gewired sind im Ganzen. Es ist ja quasi dieses Becken für alle Misfits gefühlt. Und deswegen arbeite ich jetzt als Coach mit den Menschen auch so unglaublich gerne. Weil ich so merke, ich fühle deinen Pain. Ne? Ich fühle, was das macht in so einer Welt, wie sie gerade noch funktioniert, zu sein. Weil ich war so oft, und ich bin es heute auch noch manchmal, ich kriege ganz schnell das Gefühl, ich bin nicht richtig dadurch, ich bin nicht genug, ich bin dusselig, weil ich so simple Sachen vergessen habe. Ich kann dir im Coaching oder in der Beratung, und du kennst mich, ich bin unsere Astro-Uschi im Freundeskreis, ich kann in die Planeten switchen, ich kann in sämtliche Ebenen, geistige Welt rede ich mit gar kein Problem, kriegen wir Informationen runter. In sämtlichen Ebenen kann ich rumfuhrwerken gleichzeitig, während ich im Restaurant noch 2 Nachbartische höre und trotzdem eine Unterhaltung mit meinem Freund führen kann oder mit meiner Freundinnen führen kann. So, aber wenn es darum geht, mich gerade zu erinnern, wo habe ich jetzt den Zollstock hingelegt? Kann doch nicht sein, den habe ich doch vor 10 Minuten noch gehabt. Also ich bin dann so inseldoof, vermeintlich.
Ja, ja.
Und dadurch
ja.
fühle ich mich, weil es so simple Dinge sind. Und da hatte ich so oft den Streitfaktor bei meinem Partner. Ich sage dann immer, aber ich habe das doch nicht extra gemacht. Und für den ist es halt auch oft, super oft frustrierend. Der letzte hat sich wieder mit auseinandergesetzt und versteht es, aber trotzdem versteht das nicht. Also das ist dann, aber was nützt es mir denn? Ich kann mich doch trotzdem jetzt ärgern, auch wenn du es nicht extra gemacht hast. Und ich denke sofort, da ist jemand sauer und schimpft mich und ich bin dann traurig darüber, dass mein Kopf funktioniert, wie er funktioniert.
Ja, total. Ich habe auch, ich glaube, gerade auch in Beziehungen mit neurotypischen Leuten, dieses mach doch einfach, jetzt sagen wir mal, räum doch einfach auf. Also so schlimm ist es ja nicht. Und dann dachte ich immer, doch, es ist genau so schlimm. Hä, wieso ist das denn so nicht einfach? Das Wort einfach und aufräumen schließt sich ja auseinander, aus, weil das einfach blöd ist wie Sau. Und dann, das war das erste Mal, dass ich diese Tabletten genommen habe. Da habe ich, also die Wohnung sah aus wie Sau. Und ich habe gesagt, alles klar. Jetzt mache ich's, weil diese Partner sich natürlich auch oft nicht gesehen fühlen, im Sinne von, ich räume hier immer alles auf, ich mache hier immer alles und du machst gar nichts und das fühlt sich scheiße an, ja, aber mein Pace ist da auch ein ganz anderer. Also bei mir kann das 3 Tage blöd aussehen und dann denke ich, man sollte mal aufräumen und der andere denkt sich, das macht man beim ersten Tag und der macht das ja dann und dann komm ich gar nicht an den Punkt, wo ich mir denke, da jetzt nervt es aber wirklich, ne? Der Leidensdruck ist groß genug. Naja, auf jeden Fall kam es irgendwann zu dem Tag, dass ich das ja gesehen habe, okay, die Bude sieht sau aus. Und dann sagte ich, du nimmst das Kind und den Hund und gehst mit unseren Freunden spazieren, wandern, gib mir 3 bis 5 Stunden, ich regel das. Und dann habe ich diese Tablette genommen und dachte, ach, so ist das. Mit einem neurotypischen Hirn ist ja Aufräumen das Leichteste auf der Welt. Das macht man einfach. Und dann meinte ich, so, als er wieder zurückkam, ich weiß es jetzt, wie es für dich ist. Das ist ja wirklich, erstens, du hast keine Ahnung, was das für eine Bürde für mich ist, weil ich jetzt weiß, wovon du redest in deinem leichtfüßigen, fähigen, kleinen Tanz um die Wolken, wenn es darum geht, die Wäsche zu machen. So, naja, es ist nämlich so, ich stand an so einem Sideboard und das Handy hat gepinkt während dessen Prozess. Mhm. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Risiko, 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 Ablenkung. Mhm. Hab die SMS gecheckt, hab gesagt ja und geh weiter. Da dachte ich, was ist denn jetzt gerade passiert? Es ist nämlich so, Leute, für Leute mit ADHS ist Aufräumen, und so hat es sich wirklich für mich angefühlt, als ob jemand neben dir steht, dich am Arm packt und zieht und sagt, Ariane, du hast ein Leben. Möchtest du dieses Leben mit Aufräumen verbringen? Draußen scheint die Sonne. Wir können tolle Dinge machen. Hast du heute schon ein Bild gemalt? Und zieht und zerrt an mir und sagt, bitte lass uns was anderes machen. Ich möchte das jetzt nicht machen, weil es blöd ist und es ist Zeitverschwendung. Und du musst die ganze Zeit deinen Arm zurückziehen und sagen, jetzt lass mich doch mal kurz. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und das kommt ja noch aufräumend dazu. Und wenn du diese Tablette nimmst, dann zieht er und zuppelt da überhaupt keiner. Mhm. Und dann kannst du das einfach machen, bis, aber auf, bist natürlich auch ein anderer Mensch, komm mal zu. Ja. So, und deswegen finde ich das mittlerweile als Bereicherung, weil ich mir denke, wenn ich mir aus, also ich kann mir das jetzt aussuchen, bin ich ein neurodivergentes Hirnchen und habe da mein Feuerwerk am Laufen, dann sei, wie du bist. Oder du nimmst so eine Tablette, wenn du irgendwas Blödes machen möchtest, dann bist du ganz neurotypisch und kannst jetzt beide Schienen fahren.
Es ändert, finde ich, auch so ein bisschen das Gefühl, was du ihm beschreibst mit dem am Arm ziehen. Und glaube ich, dieses Gefühl kennt jede oder jeder. Dieses, ach, ich müsste eigentlich nur lernen. Also so in der Schule damals. Also ich glaube, damit kann sich jedes Wesen identifizieren. Dieses, oh, die Klausur rückt näher. Und dieser Druck, und selbst Menschen, die ganz früh angefangen haben zu lernen, die haben ja auch Druck. Und zwar den Druck, alles perfekt zu machen. Und das ist wie die ganze Zeit, als hätte man so ein Hintergrundrauschen. Das wird ja nicht weniger dadurch, dass man seine Sachen nicht geordnet hat oder die Dinge. Und ey, ich bin eine Waage, ne? Ich liebe es, wenn alles schön aussieht, ne? Hier ist es nicht chaotisch. Mach aber meine Papierschublade auf, da ist hier, das ist nichts schön, das ist nicht ästhetisch. So, das ist ja auch, irgendwie ein schönes Symbol bei dem Ganzen. Und was ich halt gelernt habe auf diesem Weg ist, es braucht ja beides, ne? So, damit ich dass was Schönes machen kann, muss ich solche Sachen machen, die mir einfach kein Dopamin bringen, wie eben die Steuersachen. Das gehört halt irgendwie dazu. So, dann habe ich wirklich in sauren Apfel gebissen und habe gesagt, da muss ich mir jemanden an die Seite holen, der ich Geld dafür gebe und die mir einfach ein System baut, wo ich Bock drauf habe. So, und jetzt hat mir so ein verschiedenes Kontensystem eingerichtet. Ich hatte vorher nie Steuern zurückgelegt, weil ich einfach, man kann nicht sagen, dass ich das nicht wusste. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil für mich war das Geld, was ich in der Selbstständigkeit reinbekommen habe, das habe ich auf dem Konto, das ist meins. Also außerdem sieht das ja schön da aus. Das will ich doch nicht
sehr schön aus.
Irgendwie zur Seite. So, kam dann alles zusammen. Und das musste ich dann einmal auf diese schmerzhafte Art und Weise lernen, dass das nicht so cool war, die nicht zurückzulegen. Und dann war es aber so, dass ich jetzt so ein System habe. Sie hat mir das echt sehr spielerisch gebaut. Sie hat mir ein System gebaut, was sich so ein bisschen, also was sich für mich anfühlt wie, oh, und da gibt es dann, auf das Konto teile ich dann 7% Gewinn. Warte mal, 23% von dem brauche ich für die Ausgaben für die Firma. 50% erstmal, das ist meins. Ah, okay, das kommt erstmal auf das Konto. So, dann habe ich eine tolle Online-Bank, die super intuitiv war, erstmal weg von diesen alten Strukturen.
Ach Gott,
und das ist unbezahlte Werbung bei mir, was ist es? Ich habe eine Umfrage gestaltet bei meinen FollowerInnen. N26 war ganz hoch im Rennen. Ich hätte da kein Geld für, ne? Aber ich finde es toll für mein ADHS-Gehirn, wie bunt und wie das gemacht ist. Und da kannst du Sachen direkt verteilen, du kannst Sachen einstellen, du kannst irgendwie einstellen, wie du, fit aufgerundet und gespendet, so. Und es war für mich einfach ein, oh, auf einmal ist es nicht mehr nur irgendwelche Zahlen vor blau-weißem Hintergrund und das kommt rein, das geht raus, sondern es war ein System dahinter. Und das hat mir so viel geholfen, diese Brücke zu überwinden oder es mit irgendwas zu verknüpfen, wo ich vielleicht mit einer Freundin zusammen irgendwie meine Finanzen, was ich damit sagen will, so bau dir Brücken, weil ja, sich da durchzuquälen, es ist, und da kommen wir auf die Löffeltheorie, es sind 10 Löffel gleichzeitig, die da weggehen.
Ja. Und für die ganzen tollen Sachen hast du nämlich keine Löffel mehr. Ich habe auch, seitdem ich denken kann, eine Steuerberaterin, weil ich mir dachte, nee, das ist, und bei Steuern, don't mess, ne? Also wenn du da irgendwie, was weiß ich, dein Handyvertrag, kriegst du eine Mahnung, ja, so what, so. Aber wenn du dich mit dem Steuer, mit dem Finanzamt in Anführungsstrichen anlegst, weil die unterstellen dir ja, wollen sie hinterziehen, und du denkst dir, nein, ich weiß nur, ADS ist gar nicht böse gemeint. Oh Gott, das habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt. No, das ist aber jetzt, hier gibt es aber bestimmte Strafe. Da bin ich mit meiner Steuerberaterin sehr gut unterwegs, weil ich wüsste, ich würde es entweder nicht machen oder falsch machen, ja, weil einfach ich auch überhaupt nicht die Motivation habe, da Bons aufzuheben und dann da rein und wo ist jetzt nochmal meine Nummer und was ist jetzt nochmal, was bedeutet denn Abschlags, bla bla und so. Deswegen, holt euch Hilfe.
Holt euch das Support, holt euch TherapeutInnen, BeraterInnen, die euch in dem Prozess begleiten. Ist ja witzigerweise gerade sogar auf dem Spiegel, der Titel ist ADHS, wo ich aber gar nicht so happy mit bin, weil da geht es so rum, der Hype um die Hyperaktivität. Und
hyperaktiv ist ja auch kaum jemand, by the way. Haha.
Also ich meine, am Ende des Tages hat die ganze Nation, finde ich, ein Problem mit Nervensystemen, die nicht mehr in der Balance sind. So. Und wir sind einfach viel zu weit weg von unserer Natur, dass das halt natürlich was mit uns macht. Aber das ist ein Rotweinthema. Da müssten wir irgendwo im Urschleim anfangen, um darüber jetzt zu reden. Aber was ich mich gerade so frage, ist, wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich höre uns zu und ich habe vielleicht irgendwie das Gefühl, die simpelsten Dinge, manchmal laufen sie nicht. Oder irgendwie, ich kann nicht aufhören, über gewisse Dinge nachzudenken. Das war, by the way, auch für mich ein ganz, ganz großes Learning, um mich selbst besser anzunehmen. Ich habe so in Zeiten damals, war so, sag dir, wie es ist, meine Hauptbeschäftigung waren Männer und Themen drum herum. Entweder die Beziehung möglich zu machen oder irgendwie es zu versuchen. Wie kriege ich das hin? Wie geht das mit einem Partner? Bla, bla, bla. So. Und ich bin so oft im Overthinking gewesen und dann hat eine Freundin einfach zu mir gesagt, hör doch mal einfach auf, darüber nachzudenken. Ja. Und ich war so, ich habe jetzt verstanden, wieso dieses, also ich habe mich dann immer geschämt, dass ich jetzt irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich nicht einfach da sitzen kann und still meditieren kann. Und glaub mir, ich habe Vipassana gemacht, 10 Tage meditieren und schweigen und das war das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Es ist eine andere Form. Es geht gar nicht darum, dass der Kopf still sein soll. Es geht so ein bisschen darum, kann ich damit sein? Aber ich habe mich so viel besser annehmen können, als ich wusste, das bringt nichts mehr, einfach zu sagen, hör einfach auf, darüber nachzudenken.
Ja. Ich habe auch gesagt, über die Schule hast du ja viel gelernt als, oder ich, um mal bei mir zu bleiben, ja, das kannst du nicht. Oder es gab zum Beispiel eine Situation, da haben zwei Freundin, die Mathelehrerin gefragt, das war dann zum Wechsel zu den Hauptfächern, ne? Wenn man von normalen Schulfächern zu den Hauptfächern geht, ob Matheleistung denn was für sie wäre. Und ich stand im Türrahmen. Man könnte nicht weniger im Zentrum sein als ich damals, weil die standen am Pult und ich stand am Türrahmen, um auf meine Freundin zu warten. Und da wurde gesagt, ja, du, glaube ich, ja, zu der einen Freundin. Und bei dir, ja, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Aber du müsstest halt noch Gas geben. Und dann guckt sie rüber, ruft über diese tatsächlichen 10 Meter, die es waren. Achso, und übrigens, Ariane, dir würde ich es nicht empfehlen. Ja, danke, habe ich. Also auf dem Trichter bin ich auch schon, danke. Übrigens, seit der 5. Klasse, glaube ich, als ich gemerkt habe, ja, ist einfach nicht so mein Fach so. Ich mir auch dachte, und das ist so in the nutshell. Und da glaubst du doch nicht, dass da Menschen rauskommen, die sagen, ich kann alles schaffen. Ich muss nur meine Stärke finden und dann baller ich dadurch auf der linken Spur mit 360 knall ich an allen vorbei. Sondern ich kam raus und dachte, also ich bin, glaube ich, sehr lustig und unterhaltsam, aber sonst kann ich, glaube ich, nicht so viel. Ich hätte gern Medizin schon zum Beispiel studiert, hätte, also weil ich mich krass für Biologie interessiere und so, habe ich mir mal gedacht, nee, da muss man Tests machen, das kann ich nicht. Na, also das ist doch so traurig.
Gleiche
und es
bei
gibt
Psychologie bei mir. Ich hätte
ja.
gerne irgendwie gedacht, so, okay, vielleicht ist es das noch. Nee, aber da Mathe und Stochastik und solche Dinge,
Ah, das schaffe ich nicht.
das schaffe ich nicht,
Nee.
genau. Das ist,
So, und
weil es mir so eingebläut worden ist.
genau, und das ist tatsächlich, wenn es Mathe in Kombination mit einem Fach, das dich interessiert ist, gibt, dann kann es auch sein, dass es dich mitreißt. Ne? Es ist zum Beispiel, Marie Nasemann hat ja auch ADHS, wie sie sagt, und die war bei der Diagnose und dann kam sie rein und dann sagte, ich glaube, die Dame, die sie da betreute, nein, nein, sie sind viel zu erfolgreich dafür, dass sie ADHS haben.
Wow.
Weil die hat ja auch ein Unternehmen und sowas. Das kann ja gar nicht sein. Und dann
Das
turns
ist
out,
so
sie
ein
hat
gemeines
ADS, aber sie
Stigma.
hat halt ihren Fokus da drauf. Was geht denn ab?
Ja.
Und tatsächlich, ich habe mal einen Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen Zahlen sind, aber ich zitiere jetzt mal diesen Artikel. Die erfolgreichsten Firmen dieser Welt, Apple, Google und so weiter, die sieben ersten davon, ja, also von 1 bis 7, davon alle waren auf einer Montessori-Schule.
Spannend.
Und nur einer, und zwar Steve Jobs, der Apple gegründet hat, war nicht auf einer Montessori-Schule, hat aber seine Kinder auf eine Montessori-Schule geschickt. Und jetzt kann man sagen, natürlich, die haben viele Probleme, Montessori-Schulen. Viele Schulen haben auch nur Montessori-Spielzeug und haben dann das Label drauf und alles andere ist ganz konservativ. Aber was die Idee bei Montessori ist ja, entdecke selber. Jedes Kind, jeder Mensch hat einen Antrieb von sich aus zu gucken, was gefällt mir, was möchte ich lernen und, und. Und das unterstützen wir und wir pushen die Kinder dahingehend, in welche Richtung sie lernen wollen und unterstützen sie bei dem, was man einfach braucht. In meinem Fall wäre es zum Beispiel Mathe gewesen, ne? Oder was weiß ich, andere Sachen. Also quasi. Wir pushen da, wo wir viel Potenzial sehen, dass das weitergeht. Und wir unterstützen da, was man einfach braucht. Da müssen wir jetzt halt durch. So. Und deswegen, glaube ich, hast du das Mindset, boah, ich bin in dem, was ich kann, wirklich gut. Vielleicht sollte ich da weitergehen. So. Und das ist ja auch total bescheuert an unserem Schulsystem, dass, jetzt sagen wir mal, ich bin schlecht in Mathe, aber super gut in Biologie. Also es könnte sein, dass ich Potenzial habe, Krebs zu heilen. Könnte sein, wenn wir das weiterdenken, ja. Aber ich bin schlecht in Mathe. Und da sagt unser Schulsystem, ja, Ariane, dann lassen wir dich lieber nochmal die 5. Klasse wiederholen und vielleicht auch nochmal die 12., je nachdem, wie oft du halt sitzen bleibst, weil du in Mathe schlecht bist. Und Bio setzen wir aber auch wieder auf den Stand zurück, wie vor einem Jahr. Anstatt zu sagen, alles klar, Bio, ey, die könnte eventuell irgendwann Krebs heilen. Mathe, scheiß auf Mathe, das bringen wir dir irgendwie anders bei. Amerika ist nicht das geilste Land auf der Welt, aber dieses Schulsystem im Sinne von, du machst Kurse und wenn du in einem gut bist, dann kannst du immer weiter, weiter, weiter gehen und in dem anderen bleibst du halt dann vielleicht Basic oder sowas. Finde ich schon besser. Aber alles andere vom Schulsystem, vor allem die Preise, die dürfen wir uns nicht abgucken. Aber die Idee schon.
Es müsste ja eigentlich auch nur, wenn man so, ich denke jetzt mal weiter so im Erwachsenenleben, ne, wenn ich ein Team zusammenstelle, dann stelle ich doch am besten Menschen ein, der eine oder die eine liebt Strukturen. Es gibt ja Menschen, denen geht einer ab bei Excel.
Super.
Liebe ich. Ich liebe das, dass
Ja.
die das lieben. Ich liebe das. Ich
Ja.
finde, ich habe da den höchsten Respekt vor. Das ist gar keine, die mögen Excel. Was ist das denn?
Null.
Ich bin so,
Ja.
geil, es braucht es. Genauso wie manche einfach es lieben, irgendwie super organisiert zu sein. Oder die und die Sachen so. Und wenn jeder oder jede doch, ich stelle mir jetzt immer, wenn ich Human Design Readings oder so gebe, und dann erkläre ich das immer ganz gerne mit, es ist gerade so, die Welt ist wie ein Riesenorchester. Und wir haben alle eigentlich unser Notenblatt. Aber die Notenblätter sind total vertauscht und hochgeworfen worden. Und dann hat auf einmal die Posaune hat das Notenblatt von einer Harfe, sage ich jetzt mal. Und die wundert sich, warum das total anstrengend ist, warum das wehtut, warum das scheiße klingt und kommt gar nicht erst darauf, dass das das falsche Notenblatt ist, während sie da so
Ja.
reinflirtet,
Ja.
sozusagen. Was es aber macht, was solche Dinge sind, die auf unserem Lebensweg uns begegnen, so wie meine Freundin Martha da, danke an dieser Stelle nochmal, oder irgendwie andere Tools und Themen und Sachen, die uns inspirieren und merken, oh, warte mal, vielleicht ist das, von dem ich immer geglaubt habe zu sein, vielleicht stimmt das gar nicht so. Und das gibt uns Stück für Stück unser Notenblatt zurück. Und eigentlich müsste man doch Teams oder Menschen irgendwie in Gruppen so zusammenbringen, dass der oder die andere jeweils irgendwie voneinander partizipieren können und in die gleiche Richtung schauen. Das ist in der Musikindustrie, habe ich das super oft mit dem Musik und Business. So, die Musik, die Kreativität, die fühlt sich immer gepressured von dem Business-Part, von Zahlen, von, keine Branche ist so, und du kennst es am eigenen
Leib. Ja.
Also du gerade als irgendwie als Creatorin, als Podcasterin, Moderatorin, bist ja ständig Zahlen und Bewertungen ausgesetzt.
Ja.
Keine Branche ist so einsehbar. Ein Arzt geht nicht, eine Ärztin geht nicht abends nach Hause und sagt, ich mache mal im Internet hier eben das Bild auf oder Social Media auf und sehe, was ich für einen Erfolg heute hatte und was nicht. So.
Ja.
Und das zusammengebracht mit dem kreativen Part, also eigentlich könnte es doch so gut in die gleiche Richtung gehen. Hast du einen Weg für dich gefunden, da besser mit umzugehen?
Ich versuche da nicht drauf zu gucken. Markus Kafka hat mir am Anfang meiner beruflichen Karriere oder dem beruflichen Werdegang mal gesagt, Ariane, hör zu, es gibt sowas wie die Kommentarspalte oder generell Kommentare und du kannst dich jetzt entscheiden, wie du damit umgehen möchtest. Mhm. Ich rate dir das jetzt nur zu tun, ne? Weil sonst wird's dich ziemlich wegschallern. Es ist nämlich so, die breite Masse findest du okay, was du machst. Ganz wenige Leute finden es scheiße. Ganz wenige davon sind super aggro und schreiben dir. Deswegen sind das erstmal die du liest. Und dann gibt's ganz wenige, die finden es so unfassbar gut, dass sie dir das sagen müssen. So. Und deswegen hast du eine vollkommen verzerrte Sicht auf das, was du da tust, als Resonanz von der Kommentarspalte. Das ist nicht so, wie es da steht, die Wahrheit. Das ist aber sehr schwer zu verstehen, weil dein Hirn denkt natürlich, klar, also wenn ich die ganze Zeit höre, stirb, 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 du Feministenschlampe, stirb, da denkt man sich, huch, den trigger ich denn da? Und da habe ich mich entschieden, meine Kommentare nicht zu lesen. Weil mir das einfach wehtut und ich das, also wie soll man sagen, mir tut es nicht weh, wenn mir jemand schreibt, ich finde, deine ganze Familie sollte sterben, wenn du das bist, was sie rausproduziert hat. Mich regt es aber so auf, dass die Welt so ist. Was ist dein Problem? Mach du doch mal eine scheiß Therapie, wenn dein Hobby ist, andere fremde Leute so anzugehen. Was ist denn das für eine Kultur, in der wir hier leben, ey? So, und dann habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie, wenn mich jemand im Verkehr, weil ich vielleicht da warte, dass eine ältere Dame über die Straße geht, von hinten hupt und sagt, ey, fahr, 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 du blöde Kuh. Dann würde ich auch am liebsten oben aussteigen und ganz ruhig hingehen und sagen, du hast es anscheinend sehr eilig, nicht wahr? Dass diese Frau da, was geht eigentlich bei dir ab? Und dann langsam ausrasten. So. Mhm. Und um mir das quasi nicht anzutun, gucke ich mir das alles nicht an. Und tatsächlich, meine Community, vor allem auf Instagram, ist super gut, super gut. Wenn sich dann da irgendein, ich sag's wie es ist, Arschloch mal verläuft, dann regulieren die das in meinen Kommentarspalten. Manchmal lese ich mir nämlich heimlich dann doch durch. Und dann sagen dann manche, Punkt 1, Ari liest eh ihre Kommentare nicht. Und Punkt 2, Gott sei Dank, wenn man sich überlegt, dass du gerade hier drin bist und sowas. Und hör damit auf und so. Genau, das finde ich ganz toll. Ich habe letztens auch einen Post für Antirassismus quasi gemacht. Mhm. Und die Adresse waren weiße Frauen, dass wir viel klären müssen. Ja. Und gerade in Social Media und Internet ist es ja oft ein Ich bin das Problem. Na, jetzt hör mal zu. Jetzt hör mir mal zu. Und das kam überhaupt nicht. Deswegen bin ich da auch sehr gesegnet mit der Community, die ich da habe. Deswegen ist das gar nicht so krass bei mir dann.
Da finde ich, und wir haben vorhin ja über diesen Unwillen in Sachen Regeln gesprochen, da verstehe ich es nicht, dass es keine gibt. Dass jeder Dulli, jedes Arschloch, jeder Idiot darf sich unter irgendwelchen, unter der Abwesenheit von Klarnamen irgendein Account, irgendwelche Sachen anlegen und darf im Internet rumstänkern.
Aber draußen darf ich mich nicht vermummen, wo ich mir denke, das Vermummungsgesetz, das verstehe ich, finde ich gut. Aber im Internet, da darf ich das? Also da denke ich mir auch, und deswegen macht das keinen Sinn, wieso darf jemand draußen was, was er im Internet nicht machen kann? Und dann kommt das Aufregen.
Da gibt es aber jetzt die Sängerin oder die Rapperin Nura hat einen Account gegründet, der ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. Not all sons but yours oder so, also wo halt eben genau diese auch Männer in dem Fall outgecalled werden, die eben so ein Schindluder betreiben da im Internet und Frauen irgendwelche Sachen schreiben. Und es ist wirklich, das ist eine Regel, die verstehe ich einfach nicht. Da muss ich was ändern.
Es gibt auch immer mehr Frauen, die, ich glaube, Tara, wie heißt sie mit Nachnamen nochmal?
Was mit W, glaube ich.
Ja, ja.
Die von dem Podcast Tara
Witwe.
Sagt.
Witwe. Ich denke immer, genau, ich denke mir immer an Witwe, Witwe aber Witwer, genau, Witwer, genau.
Bin ich, Fun Fact, bin auf sie bin ich nur gekommen, weil es einen Podcast gab und zum Glück muss ich meinen Podcast nicht piepsen, der hieß Rimming im Sauerland. Ich komme aus dem Sauerland, aber hör mal hin, was ist denn da im Sauerland los? War ein kleiner Clickbait, aber aus dem Grund bin ich aufmerksam geworden.
Und die ist richtig gut. Also vielen Dank an dieser Stelle für diese ganze Arbeit, weil es ist ja auch nervenaufreibend. Und die hat, glaube ich, mal, wie war das denn? Also die hat mal von so einem, man hört es an der Stimme, von einem kleinen Typen eine Sprachnachricht bekommen. Ey, du, was ist denn bei du bist scheiße. Okay. Aber übelst. Und der hat leider, das Problem ist ja, dass diese Menschen meistens gar nicht so schlau sind, leider seinen Sportverein da verlinkt. Ich glaube, es war Fußball. Und dann hat sich Tara mal mit denen auseinandergesetzt. Und dann wurde das dann angesprochen. Anscheinend, was dazu führte, dass sie dann kurz drauf eine wirklich sehr nette Sprachnachricht bekommen hat, in der die Mutter von hinten auch noch gesagt hat, sagt jetzt Entschuldigung! Und er meinte, hallo Frau Tara, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie sind natürlich keine F-Punkt und So, und ich finde, das sollte man öfter mal machen. Mir hat mal ein Typ geschrieben, was er denn so gerne mit mir machen wollen würde in einer Küche. Es war sehr explizit und sehr sexuell. Ich auch dachte, meine Güte, was ist los? Hast du kein Leben? Weil sonst würdest du sowas nicht schreiben, sonst würdest du es einfach machen mit irgendwelchen Leuten, die du kennst und nicht irgendwelchen fremden Frauen sowas schreiben. Naja, turns out, er war 16, also nein, er hat es nicht. Und hat anscheinend sehr viel, aber Kontakt mit Pornografie auf seinem Handy gefunden oder so. Und das Witzige ist, dass er auch sehr schnell also rauszufinden war, dass sein Vater oder Onkel einen Bikeshop in Stuttgart hat. Und da könnte man ja auch mal anrufen, nicht wahr? Da dachte ich mir auch, warum sollte man das nicht mal machen? Ich habe mir gedacht, wer weiß, wie der drauf ist. Nicht, dass das so ein kleiner Agro ist. Das muss man immer noch sagen. Männer sind, wenn sie angegriffen werden, nicht alle, aber ist mir auf jeden Fall öfter passiert. Wenn man sagt, bis hier noch nicht weiter, was soll die Scheiße, dann werden sie aggressiv. So. Und da dachte ich mir auch, nicht, dass der, vielleicht hat er Zeit, vielleicht hat er keine Freunde, dann kommt er mal vorbei und dann klären wir das so. Genau, da muss man auch ein bisschen, finde ich, auch ein bisschen.
Hey, wie oft ich in diese Konflikte nicht reingegangen bin. Ich habe auch schon so viele Grenzüberschreitungen erlebt. Auch wenn das als wenn, ist doch nur Spaß oder so. Und dann wirklich, du kannst keinen Spaß vertragen. Ich wüsste nicht, was daran Spaß sein soll.
Nee. Mach bessere Witze.
Ich bin nicht in den Konflikt gegangen, weil ich eben auf das keine Lust hatte. Weil ich sagte, ey, komm, ich geh weg, komm, lass mich in Ruhe. So.
Ja.
Und da gibt's ja gerade diesen, ich will es gar nicht als TikTok schreiben, weil dafür ist das Thema zu wichtig. Aber es war so, dass es Frauen, die sich wie Männer verhalten auf der Straße, die nicht mehr aus dem Weg gehen, die dies nicht mehr machen. Und ich fand das super interessant. Ich bin kein Fan davon, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und zu kämpfen, weil so Fighting for peace is like fucking for virginity. So, ich glaube, wir müssen Männer irgendwie so ein bisschen, es ist so. So Männer irgendwie mitnehmen bei dem Ganzen. Ich habe eben vorher auch einen Podcast aufgenommen, wo es eben darum ging, so, weil am liebsten so, das ist so, ey, Männer, ich sage auch ganz schnell, es ist so mein patriarchales Thema, Männer, ist geprägt durch die Erfahrung meiner Vorfahrinnen und von dem weiblichen Kollektiv generell.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben ja alle ein gemeinsames Problem und das ist das Patriarchat, da leiden die Männer genauso drunter, aber sie dürfen nur ein Bewusstsein mehr und mehr dafür entwickeln, dass es um das Patriarchat geht, was natürlich sich öfter durch Menschen, die männlich gelesen sind, heteronormative Cis-Männer, sich ausprägt. So. Ja. Aber leiden tun sie ja auch darunter.
Total.
Sie wissen es oft nur nicht, weil dieses Indianer kennt keinen Schmerz oder irgendwie.
Gut, aber da musst du nur, wenn du Zahlen lesen kannst, dann sagt die Statistik, mehr Männer bringen sich um, mehr Männer sind drogenabhängig und so. Woher glaubst du, kommt das? Ist ja nicht so, dass Birgit, die wunderschöne Frau, dich abgelehnt hat. Und deswegen sind übrigens so und so viele Männer auch mit dir in der Depression. Naja.
Und das fand ich immer ein spannender Punkt. Das ist, dass bei Männern liegt ganz oder bei männlich gelesenen Personen ganz oft und unter der, also das ist das Erste, was kommt, ist oft Wut. So. Mhm. Und unter Wut liegt psychologisch gesehen oft die Trauer bei dir.
Ja.
Bei uns hingegen, ich spreche jetzt mal so von uns hier in diesem Kosmos hier gerade, bei uns Frauen ist es oft so, unter der Traurigkeit liegt eigentlich die Wut.
Ja.
Und wir haben beides gegenseitig nicht gelernt. Und da kommen wir nochmal um den Punkt dann zum ADHS nochmal so am Ende jetzt zu machen. Es ist auch ganz oft ein Thema von Wut. Ich war so oft auch wütend und diese Essstörung, die ich hatte, die hatte auch ganz viel mit Wut zu tun. All das, was ich von Aufnahmen, von Sensibilität aufnehme in die Welt, ist ja symbolisch dieses Essen gewesen und es dann rauskotzen sozusagen.
Ja.
So. Und das ist ja auch das, was man, wenn man ADHS hat, man nimmt die ganze Zeit auf und kann das einfach gar nicht alles verstoffwechseln, weil es viel ist und muss dann aber gleichzeitig noch leisten. Und da ist auch, glaube ich, deswegen so oft Wut ein Thema, wo man auch lernen darf, mit umzugehen. Wut, dass die Sachen anders laufen. Wut, dass
auch mal rauszulassen. Gerade so als Frauen. Oh Gott, jetzt ist sie wieder anstrengend. Ja, es gibt auch einen Grund, warum ich anstrengend bin. Halt's aus, Mann.
Prozessieren. Das einfach prozessieren in einer gesunden Art und Weise. So. Und das hat mir tatsächlich sehr viel geholfen zu verstehen, dass diese Wut, ich hatte als Kind so oft Wut beim Lernen und das würde ich so im Nachgang, ich habe es in vielen Therapiesitzungen mit der Therapeutin damals besprochen, dass ich das einfach nicht verstanden habe. Und jetzt habe ich durch diese Diagnose den Schlüssel dazu bekommen und ich finde immer, solange wir ein Wofür ist es passiert oder einen Sinn hinter etwas sehen, es fällt in manchen Situationen leichter, in manchen einfach geht's nicht, können wir aber auch Dinge sein lassen. Und sein lassen kommt quasi vor dem Loslassen. Ich kann nichts loslassen, was ich nicht in der Hand angenommen habe. Und seitdem ich das Thema besser für mich annehme, kann ich auch besser mich annehmen, weil es ein Teil von mir ist.
Total, ich auch.
Ich würde sagen, wir halten fest, dass eine späte Diagnose kein Versagen ist, es ist kein Mangel, es ist keine Krankheit. Es macht die Welt auf eine andere Art und Weise bunter. Und wenn wir über die Themen Diversität sprechen, warum sollten wir auch nicht mehr über diverse Gehirnchen sprechen? Ich verlinke hier ganz viele Accounts drunter, die mir geholfen haben. Du kannst mir gerne auch noch, schickst mir auch noch Input bei deinen Lieblingsaccounts, was auch immer, wo wir Infos herbekommen. Wir geben sie euch in den Shownotes und seid lieb zu euch, wenn ihr nicht irgendwie vermeintlich normal funktioniert und feiert die Einzigartigkeit, wie auch immer die aussehen mag.
Ari, ich und geht ins Bett. Wisst ihr, wenn ihr bis 5 Uhr wieder im Tunnel wart, irgendwann muss man wirklich ins Bett gehen, reißt euch vom Tisch, vom Instrument, was auch immer ihr da habt und geht bitte ins Bett. Um 5 Uhr muss es sein.
Ja, Schlaf ist wichtig. Schlaf ist wichtig. Ja. Ich verlinke außerdem, wo man dich sehen, hören, fühlen kann. Wo man dich findet. Und ich danke dir von ganzem Herzen für alles.
Ich danke dir für alles. Privat und auch hier.
Privat und beruflich. Genau. Fühl dich umarmt. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.